Herzlich willkommen, du hörst den Einfach-Kreativ-Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin, und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich. Und jetzt lass uns starten. Eigentlich wollte ich über Kunst als Inspirationsquelle sprechen, weil ich dazu eine ganz tolle Studie gefunden habe. Und in dem Text dieser Studie hieß es, die Betrachtung von Kunstwerken, die als ästhetisch ansprechend empfunden wurden, inspirierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Studie stärker als zusammenhangslose Stichworte. Dabei ist mir aber das Wort ästhetisch besonders aufgefallen und ich habe mich gefragt, wie man das überhaupt definieren kann. Und wann ist denn etwas ästhetisch und empfindet das nicht jeder auch anders von uns? Also wenn ja, wovon hängt das denn ab? Und in dem Text von dieser Studie hieß es nämlich weiterhin, dass visuelle Kunst beispielsweise in Bildungszusammenhängen als Mittel verwendet werden könnte, um Momente der Inspiration herbeizuführen. Dazu müssten die Kunstwerke allerdings entsprechend persönlichen Vorlieben ausgewählt sein. Also das heißt ja, dass, bevor man das überhaupt testen kann, erst einmal herausfinden muss, was die Teilnehmer für die Studie überhaupt als ästhetisch empfinden. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und teile heute mit euch einige meiner ersten Ergebnisse. Das wird sich sicherlich noch in einer nächsten Folge dazu fortsetzen, denn das Thema kann von so vielen Seiten betrachtet werden und ist deswegen sehr umfangreich. Außerdem gibt es ja vieles, was noch gar keine Antworten hat, habe ich dabei festgestellt. Also was ist denn jetzt laut Definition überhaupt Ästhetik? Und dazu findet man bei Wikipedia folgenden Eintrag. Es kommt aus dem Altgriechischen und heißt Wahrnehmung oder auch Empfindung und ist im Allgemeinen die Lehre von der Schönheit, von Gesetzmäßigkeiten und Harmonie in der Kunst und Natur. Das führt mich natürlich zu meiner nächsten Frage. Was ist denn überhaupt Schönheit? Und auch hier noch einmal ein Auszug aus dem Wikipedia-Artikel. Schönheit ist ein Attribut individuellen menschlichen Wohlgefallens, das zum Beispiel in Naturerscheinungen, bei Kunstgegenständen und in Alltagserlebnissen auftritt. Und in dem Wissensmagazin Spektrum heißt es da auch noch, Ästhetik ist wörtlich die Lehre vom sinnlich Erscheinenden oder von der Wahrnehmung. Als Bezeichnung für eine philosophische Disziplin seit Baumgarten und Kant Lehre vom Schönen und der Erfahrung des Schönen im engeren Sinne vom Kunstschönen und dessen Erfahrung. Also scheint es ja ganz offensichtlich, die Ästhetik mit unserer Wahrnehmung und dem Erleben vom Schönen zusammenzuhängen. Auch daraus ergeben sich für mich so viele Fragen, denn wie soll denn diese Schönheit aussehen? Und wenn es von der Wahrnehmung des Einzelnen abhängig ist, woher kommt das denn? Also an was ist das gebunden? Sind es die individuellen Erfahrungen, die jeder macht, oder gibt es auch einen gemeinsamen Konsens? Bei meiner Recherche bin ich auf einen Artikel von Judith Rauch gestoßen, die von einem indischen Neurowissenschaftler schreibt. Den Vornamen, es tut mir leid, den kann ich nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde, aber ich versuche mich gerne an dem Nachnamen. Und der ist Ramachandran. Oder Ramachandran, glaube ich, wird es ausgesprochen. Er schreibt über die 10 Prinzipien der Kunst, teilt das aber auch erstmal nur als Hypothese. Von diesem Artikel möchte ich euch jetzt diese 10 Prinzipien vorstellen, denn die können erste Aufschlüsse geben, wann wir etwas als ästhetisch ansehen oder auch schön empfinden. Wer das genauer nachlesen möchte, auch die Studie davor. Die Links findet ihr immer alle in den Shownotes, da könnt ihr euch dann auch nochmal ein eigenes Bild machen. So, zu dem ersten Prinzip gehört die Gruppierung von Ähnlichem. Damit meint er unsere Vorliebe zu farblicher Harmonie. Wir empfinden es als besonders schön, wenn Farben bzw. Farbpaletten sich wiederholen. Sei es in einem Gemälde oder auch, wie wir uns zum Beispiel kleiden. Also die passenden Schuhe zum Gürtel oder die gleiche Farbe bei Mütze und Schal. Er sagt, dass sich das evolutionsbiologisch auch erklären lässt. Wenn wir zum Beispiel gelbe Flecken hinter einem Gebüsch sehen, könnte das ja auch ein Löwe sein. Und diese scheinbar esoterische Fähigkeit, Flecken zu gruppieren, mag dereinst den Unterschied zwischen Leben und Tod ausgemacht haben. Als zweites Prinzip führt er die Übertreibung an. In unserem Kulturkreis kann ich da zum Beispiel auf Karikaturen verweisen. Hier wird ja mit der Übertreibung eine Essenz auf den Punkt gebracht. Es gab auch ein Experiment mit Möwen. Vielleicht kennt ihr das ja sogar. Kleine Möwenbabys reagieren ja auf diesen roten Punkt, den die Mutter am Schnabel hat, weil immer, wenn sie den sehen, wissen sie, dass es jetzt Futter gibt. Und dieses Experiment hat man nachgestellt. Da hat man einfach einen roten Punkt auf ein Stück Pappe gegeben und geschaut, ob die Möwenkinder halt auch darauf reagieren. Und in dem Experiment, das er beschreibt, ist man nochmal einen Schritt weiter gegangen und hat statt des roten Punkts einfach mal drei rote Streifen auf diese Pappe gemacht und die Möwen haben darauf noch mehr reagiert. Also scheint es ja, da irgendeine Verbindung zu geben. Das dritte Prinzip sind starke Kontraste. Das kennt sicherlich jeder von euch, das ist ja auch ziemlich simpel und wir finden es überall in allen Designregeln. Wenn wir starke Kontraste haben, nehmen wir Objekte einfach schneller wahr. Wir nehmen rote Früchte vor grünen Blättern besonders gut wahr, zum Beispiel, weil sich unser Farbsinn so entwickelt hat. Also ist diese Farbkombination für uns auch besonders ästhetisch und attraktiv. Viertens gibt es die Isolation eines Merkmals. Damit ist gemeint, dass es zum Beispiel Gemälde gibt, die sich mit nur einer Farbe auseinandersetzen oder auch nur mit einer Form und durch die sich dann quasi eine Kontur ergibt und das Motiv dadurch wahrnehmbar wird. Fünftens ist der Punkt Rätsel lösen. Und ihr kennt doch sicherlich diese Bilder, in denen nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, um was es sich eigentlich dreht und das Motiv sich erst auf den zweiten Blick entwickelt. Und anscheinend mag unser Gehirn solche Rätselaufgaben besonders gerne, weil wir durch das Auflösen oder durch diesen Aha-Moment so eine Art Belohnung empfinden im Gehirn und das mögen wir besonders gern. Wir haben aber auch sechstens eine Abscheu vor Koinzidenzen. Das heißt, übersetzt so viel wie zeitlich und räumliches Zusammenfallen von Ereignissen oder auch das Zusammentreffen von Objekten. Mit anderen Worten, wir lieben das, was am wahrscheinlichsten ist. Dazu hat der Neurowissenschaftler auch ein Beispiel angeführt. Und zwar hatte er wohl mal in der Schule eine Palme genau in der Mitte von zwei Hügeln gemalt und wurde dann vom Lehrer aufgefordert, die doch bitte einen Tick nach rechts bzw. nach links zu setzen, weil es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Palme genau in der Mitte stehen würde in der Natur. Und das hat er dann auch getan und das gab dem Bild dann auch gleich eine ganz andere Ästhetik. Kommen wir zum siebten Punkt. Wir lieben einfach Ordnung. Und das kennt jeder Kreative, der mal eine Idee braucht oder gerade im kreativen Prozess ist. Bei mir funktioniert das nämlich auch nicht. Wenn ich einen zugemüllten Schreibtisch habe, wird das bei mir keine Kreativität hervorbringen. Ich brauche eine gewisse Ordnung, um auch meine Gedanken dann zu ordnen, um nicht abgelenkt zu werden, um Ideen zu haben und auch Konzepte entwickeln zu können. Und es bedeutet für uns einfach viel zu viel Anstrengung, uns in einem Chaos zurechtzufinden. Wir müssen Objekte klar erkennen können, wir müssen genau sehen können, wo sich etwas befindet, wir müssen es bewerten können, um uns einfach zurechtzufinden. Achtens, wir lieben auch Symmetrie. Darüber gab es ja auch einmal eine Studie mit Gesichtern, der ein oder andere von euch kennt es sicherlich. Man hat verschiedene Gesichter verglichen und festgestellt, dass wir besonders die symmetrischen mögen und die als sehr schön empfinden. Und hier möchte ich auch noch einmal aus dem Text zitieren: Mensch und Tier bevorzugen symmetrische Gesichter und einen symmetrischen Körperbau, Denn Symmetrie ist ein Zeichen von gesunder Entwicklung und der Abwesenheit von Krankheit. Auch sehr interessant, finde ich. Als 9. Punkt gibt er hier noch Metaphern an. Und da geht es darum, wofür eine Figur auch noch stehen kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Darstellung der Eva in Gemälden. Sie steht ja nicht nur symbolisch für die erste Frau, sondern sie wird dann auch noch zusätzlich beim Pflücken dieses Apfels gezeigt, was gleichzeitig dann noch für den Sündenfall steht. Das meint er mit Metaphern. Und 10. ist es die Resonanz, und da werden einfach mehrere Merkmale, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, verwendet, und somit verstärken sie noch einmal diesen Ästhetikgedanken. So, ich denke, das war jetzt für den Anfang ganz schön viel Information und wirklich ausreichend für diese Folge. Ich fand es ganz spannend, mal ein paar neue Sichtweisen kennenzulernen, und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter recherchieren, und nächste Woche gibt es bestimmt einen weiteren Teil zu dem Thema Ästhetik oder auch Schönheit. Mal sehen, was mir dann noch so alles begegnet, und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist, und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bis bald bei Einfach Kreativ.